In deinem neuen Video Schweinesonne, da bist du in so einem Welleparadies. Wie bist du da überhaupt reingekommen? Arbeitest du da oder?
Nö, das wäre natürlich cool. Nee, das haben wir ja einfach angefragt. Das ist Kinderland in Köln. Und das hat Maxim, der das Video gemacht hat. Also, wir haben uns so ein bisschen überlegt, was wir so machen wollen. Und dann kam so die Idee mit diesem Kinderparadies. Also, die Grundidee mit diesem bösen Ich oder mit diesem Monster, was dann so parallel rumläuft. Das hatte ich irgendwie gehabt. Und dann haben wir so eine Location gesucht. Und er hat dann einfach ein bisschen gesucht und hat dann das Kinderland gefunden. Und das war relativ cool, also die hatten halt Corona-Pause und dann hat er einfach da angefragt und die waren wohl relativ korrekt und er hat ihnen auch so voll einen geilen Brief geschrieben, hat das so auch erklärt, was ich so mache und weil das ja schon ein bisschen schwierig ist mit dem Namen, ne, und dann auch mit dem Titel und ne, da jetzt so offizielle Stellen halt da zu bewerben oder zu sagen, ey, wir würden gerne ein Video bei euch drehen. Und na, hat er so voll den geilen Text geschrieben, so, ja, das ist voll sozialkritisch und naja, und der, ne, der Kontakt zur Straße und andererseits der eloquente Anteil und hat er irgendwie so voll den geilen Pressetext quasi geschrieben, einfach aus dem Bauch raus und hat mir den später auch geschickt und so, das ist voll geil, das, was er da schnell mal abgerissen hat, so wie man mich dazu verorten hat. Ja, und dann haben die gesagt, ja, cool, die sind eh in der Umbauphase so, weil das hat einen neuen Besitzer, dieses Kinderland. Und dann haben die gesagt, alles klar, kommt da hin, ihr habt 2 Stunden Zeit. So, ja, okay, krass, ein bisschen eng getaktet, aber da wir Videos ja auch immer, also ich, ne, habe ja auch schon relativ viele Videos gemacht und früher auch meistens alleine so, oder ist dann einmal nur so, ja, okay, pack allen möglichen Kram, den ich habe, irgendwelche Bengalos und Bolzenschneider und Einhornmasken und dann lass einfach hingehen, wir machen irgendeinen Scheiß, so, ne, so entstehen meistens meine Videos dann. Und das haben wir dann quasi da auch gemacht, bis dass wir auf diesen einen Antagonisten, also noch ein Kumpel aus meiner Band, der mitgekommen ist, den wir da dann noch verkleidet haben. Und dann war halt eine Frau, die halt da, glaube ich, normal Kasse macht so und die hat da halt auch gechillt. Und wir dachten, das ist jetzt auch so der Chef da und wir müssen so ein bisschen offiziell und papapam. Ne, und dann war halt nur sie da und die war so ein bisschen, ja, okay, cool. Und hat sich da an die Theke gesetzt. Ne, so eine typische, die so im Tabakladen arbeitet und so, ne? So ganz nette, aber hört wahrscheinlich nur so Popmusik und dann haben wir so angefangen und dann zwischendurch in den Pausen immer ein bisschen habe ich dann auch mit der gequatscht und wir hatten ja auch so Kuchen dabei und alles Mögliche und dann, ja, und, ach ja, krass, und was macht ihr so? Und ich so, ja, cool, und dann habe ich dir sowas gezeigt und war die so, ach ja, ach cool und oh, ne, und dann ist sie so langsam, am Anfang hat die sich halt so voll zurückgehalten, wir sind dann immer extra so, ey, voll cool, ist das okay für dich und, ne, und versuchen dann halt, weil das für die auch voll der Scheißjob ist, da jetzt einfach zu sitzen, 2 Stunden, wahrscheinlich für 5 € die Stunde, so wie ich früher auch in Videotheken gesessen habe. Und wollten halt ein bisschen, ne, willst du auch ein Bier und ne, cool. Und kann man hier auch mit Springerstiefeln auf die Dinger raufklettern, dürfen wir hier drin rauchen, ja, cool. Na, da war schon mega Jackpot so auf jeden Fall. Und dann habe ich, ne, wie gesagt, so Videos gezeigt, so mein Handy angemacht, habt ihr das so hingelegt, dann haben wir so weitergedreht, dann hat sie es so alleine da durchgescrollt und dann war die auch schon, dann war ist hier so langsam ein bisschen so aufgetaut und so, ach ja, das ist schon ganz cool und so. Und dann habe ich ihr Maskulina gezeigt und so, ja, und ach ja, und ne, dann war die auch schon so ein bisschen. Naja, das, also jetzt nicht so fanmäßig, aber dass sie dann so, oh, da war ich schon so ein bisschen, oh, ein Star, oder der ist berühmt, der hat 3000 Follower, oder, ne, so, wow, ich habe nur 300, so, und das war schon ganz cool. Und dann haben wir statt 2 Stunden, haben wir im Endeffekt dann 4 Stunden gemacht, weil wir immer dann so, ne, kurz vor Ende dann gefragt haben, so, hey, ist das noch okay, und die so, ja, mach ruhig, und ich so, ey, Alter, das ist voll scheiße, komm, so, denn das war irgendwann, ich glaube, wir haben von, ich weiß es nicht mehr genau, aber auch so nachmittags bis in Abend, Nacht reingedreht, so, oder ich glaube, es ging bis 22 Uhr, 23 Uhr. Auf jeden Fall haben wir massig überzogen. Ich habe der dann auch noch ein bisschen Kohle gegeben, ne, wir mussten da jetzt nichts für bezahlen, sondern es war so ein bisschen auf gegenseitigen Support, so, dass wir dann halt auch das Kinderland noch erwähnen und so. Das ist immer geil, weil das macht immer mega Spaß, weil das voll oft bei Videos passiert, dass du dann irgendwelche, ja, Leute einfach kennenlernst, da geben sich mega lustige Situationen, man macht voll den Quatsch und das ist halt so der Vorteil am Underground-Level, sage ich mal, dass man, ne, wenn der jetzt da so als Capital Bra, dann wird es wahrscheinlich nicht irgendeine Dame, die hinter den Tresen da ihre Snickers verkauft, kennenlernen, mit der chillen. So, ne? Also das war cool.
Wie ist das denn eigentlich bei dir mit den Themen in deinen Texten? Wie entsteht das bei dir? Du bist wahrscheinlich nicht so der Typ, der sich dann irgendwie morgens mit einem starken Kaffee an den Schreibtisch setzt und dann deine Texte produziert. Wie entstehen bei dir deine Texte? Also kommt das ganz unbewusst? Kommt das, weiß ich nicht, du sitzt in der Bahn und auf einmal, zack, kommt der Moment und dann schreibst du auf? Oder passiert das ganz unbewusst bei dir?
Ja, alles so, genau so. Also eben das Erste nicht. Also ich schreibe halt nicht, ich setze mich halt nicht hin und schreibe in dem Sinne, sondern ist dann halt, entweder bin ich halt generell in der Phase so, also ich merke halt nur, dass ich so nach einem Album dann schon einfach, also mir fällt es eher auf, wenn ich nicht schreibe, so dass ich jetzt sage, so jetzt so, früher war es halt, glaube ich, einfach irgendwie ständig, dass dann immer mal so, wenn man was gesehen hat oder ne, irgendwelche Wörter rumgeflogen sind oder irgendwelche Ansätze aus Filmen oder Büchern oder aus einem Gespräch oder von irgendeiner Party und so, dann hast du dir entweder irgendwelche, ist ja nicht so, dass ich jetzt nur so krasse Themen habe, sondern ich habe ja auch einfach irgendwelche Punchlines oder Sprüche oder irgendwelche Ego-Sachen, ne, was dann so rumschwirrt. Und dann schreibe ich das meist auf, dann habe ich irgendwie so einen komischen Fetzen-Puzzlehaufen. Früher habe ich eigentlich, und das mache ich eigentlich immer noch, dass ich halt sehr viel in der Badewanne schreibe, ne, dass ich dann halt einfach so ein bisschen so in so einen meditativen reinkomme, so ein bisschen in so eine Bubble. Aber halt auch nicht in dem Sinne, so ich setze mich jetzt hin und schreibe, aber ich weiß das aus Erfahrung, dass ich dann, wenn ich in so ein bisschen in so einem Kiffermodus, ohne zu kiffen halt bin, so dass ich einfach, wenn ich so ein bisschen in so einer Träumerchen-Aura bin, so dann float das halt, ich höre dann auch Mucke und, ne, und dann hast du mal irgendeine Line von The Smiths oder so oder irgendwas, was dich anregt und dann schreibt man so runter oder irgendwie da habe ich das so beim Baden, dass ich dann einfach kontinuierlich in dem Level bin und ich bade ja ziemlich lange, so 2 Stunden oder ich habe das schon gemacht, wenn ich im Wellnessurlaub war, dann habe ich dann auch einen Zettel dabei, ne, in der Sauna draußen, dann muss ich mal schnell raus und das aufschreiben. So und oder ich mache halt gar nichts und chill halt 2 Stunden einfach so und space halt nur so rum, ne, und habe dann, wenn ich fertig bin, steige ich aus so und habe dann plötzlich voll den Schub so und dann schreibe ich halt einen ganzen Part oder auch mal 2 Parts komplett runter. So, wo sich das dann irgendwie anscheinend einfach angestaut hat, also so, und dann sitze ich da auch so voll triefnass noch so irgendwo auf meiner Bettkante und ich muss schnell so, mit Handy und Sprachnachrichten, ne, damit ich auch nichts verchecke, so, und schreibe das dann runter, so, und ja, der Rest halt, wie gesagt, so im Leben, so, und dann nur, wenn ich halt fertig bin, dann, oder wenn ich dann sag so, ja, okay, ich versuche das jetzt zu ordnen, ne, dann kopiere ich mir das immer von Handy auf Facebook, von Facebook auf eine Word-Datei und dann setze ich mich meist immer hin und sortiere das alles so kreuz und quer und gucke so, wie das so passt, ne, so bei diesen reinen Representer-Tracks, glaube ich, dass ich so gucke, so, was ist so cool, was passt so gut zusammen, ne, dass, wenn das schon ein zusammenhängender Vierer ist oder dann auch mal ein kompletter Part und ne, und dann bei den richtigen Themensongs, ja, dann arbeite ich halt zusammen. Also dann weiß ich schon, das gehört jetzt dazu, zu dem Thema. Und dann schiebe ich da rum und dann arbeite ich es schon nochmal auf und aus, aber halt nicht so akademisch, sondern mit akademisch meine ich die Art, wie ich es mache. Also dieses Hinsetzen und wie eine Hausarbeit ausarbeiten, das mache ich halt dann so ein bisschen, aber auch nicht so, das meinte ich mit akademisch.
Du thematisierst ja zum Beispiel auch in ein paar Collabo- oder Feature-Songs, zum Beispiel mit President, wo ich jetzt ja gerade dran denke, ist zum Beispiel Carhartt-Depression, wo du zum Beispiel viel über Bukowski rappst oder Bukowski-Zitat oder generell vielleicht auch den Lifestyle von Bukowski feierst. Ist das so ein literarisches Vorbild oder was sind generell deine Vorbilder literarisch oder kann man überhaupt davon Vorbild sprechen? Also ob das jetzt irgendwie Bukowski, Kafka oder sowas ist, was dich da irgendwie vielleicht auch anregt?
Nee, also eigentlich äußere ich mich ja immer gegen Bukowski. Ne, also das habe ich glaube ich schon mehrfach gesagt, so, ne, dass ich einfach gar nichts, ich lese kein Bukowski, ich fand den auch nie geil, so, es war mir immer zu offensichtlich und zu plump, also ich weiß, Presi ist halt, macht diesen Bukowski-Vergleich immer öfter und obwohl ich den bei ihm auch nicht sehe, ne, ja, also Bukowski war mir immer zu platt, so, das war wie Pulp Fiction-Fan sein, ne, so, es war mir zu einfach, so, ne, ich habe ein paar Sachen von ihm gelesen, war mir zu doof. Ne, das war mir zu plump, zu plakativ, zu bäh. So, und da habe ich mich halt auch nicht in dieser Macho- oder in dieser Macker-Rolle so, yeah, Pferde wetten und saufen und yeah, das war mir halt viel zu läppsch. So, und so habe ich mich auch nie gesehen. Kafka auf jeden Fall schon eher damals. Also ich habe die Tagebücher dann mal irgendwann in meiner Drogenhochzeit durchgeackert, was so, glaube ich, relativ harte Kost ist. Also Kafka ja generell schon, dann noch die Tagebücher, die ja noch wirrer sind. Aber das wandelt sich ja auch. Also es wandelt sich ja auch mit den Phasen. So. Und jetzt, wenn ich jetzt ein Vorbild oder jemand, der mich kulturell anregt, also jetzt rein literarisch, ohne das jetzt auf meine Mucke beziehen zu können, bin ich sehr großer Douglas Coupland-Fan. Von dem habe ich wirklich alles gelesen, inklusive der so ein paar Bücher, wo mehr so Bildbände sind. Schreibt auch sozialkritisch, aber ist immer sehr beschreibend und sehr direkt und sehr aus dem Lieblingsbuch ist der Mikrosklaven, geht halt um Nerds und Hacker und also schreibt immer so ein bisschen nerdy, direkt nicht so bewusst wertvoll und kritisch, sondern immer sehr, sehr direkt von der Basis aus.
Dieser Sexismus und auch dieses Frauenverachtende, was ja auch oft da drin ist, das ist ja auch was im Rap ja jetzt omnipräsent ist, ja, also Sexismus, Homophobie, kotzt sich das auch an? Andererseits muss ich auch selber zugeben, dass ich in manchen Situationen beispielsweise, wenn man irgendwie mit dem ICE durch Frankfurt fährt, dass ich dann Hafti pumpe, der ja auch durch antisemitische, frauenverachtende Texte zum Teil auffällt. Ich finde es dabei aber sehr wichtig, das Werk des Künstlers und den Menschen dann dahinter auch irgendwie zu unterscheiden. Doch wo liegt da die rote Linie? Was findest du eigentlich das Verachtenswürdigste im Deutschrap?
Ja, schon das, was du gesagt hast. Also aus einem sehr frechen Leben. So, ich bin auch mit einem Fickenbogen zum Blasen-T-Shirt von Toten Hosen mal rumgelaufen mit 13. Ich kenne diesen Impuls, frech sein und Anti sein zu wollen und extra das Krasse und Sido und ja, vielleicht auch Bushido, nicht wirklich, aber diesen Impuls. Einfach, ne, diesen Teenie-Impuls, der manchmal ja auch bis in die 40er geht, einfach das gerade zu machen, was gerade verboten ist und schwul zu sagen oder nicht so, also den Grundimpuls verstehe ich schon, so, weil ich das auch gehabt habe, ne, dass man halt sagt, ja, das sagt man nicht, ja, fickt euch, ey, das ist, ne, bla, so, ne, dass, also sie diesen grundlegenden Frechheitsimpuls, dass man gegen die Spießer, dass man sich daran nicht orientiert, das verstehe ich schon, bloß die Zeiten haben sich halt komplett gewandelt. Also die Spießer sind jetzt andere. So, und die Spießer sind jetzt AfD und die Spießer sind jetzt eben genau die Leute, die am Stammtisch noch dafür plädieren, dass sie halt schwul sagen dürfen und Nutte. So, und mit denen, also grundsätzlich, ne, sehe ich das alles ganz anders so, dass, ne, sobald jemand verletzt wird oder diskriminiert wird, ist es halt nicht witzig und ist auch nicht frech und auch nicht punkig, das jetzt zu machen so. Das ist halt mit 13 und 14, das würde ich auch jedem mit 13, 14, 15, ja, von mir aus bis 17 zugestehen, dass er sagt, geil, die Nutte, so, okay, ne, ja, darfst du haben, aber mit der Hoffnung, dass du dann auch irgendwann klarkommst, so, ne, und ja, das Feindbild hat sich halt verschoben, so, ne, früher waren die Spießer die Feinde, ne, die sagt, das ist aber nicht politisch korrekt und so, ne, so Ökos und so, ne, so eine Scheiße. Ne, das war früher das Feindbild. Und das Feindbild sind jetzt aber dieser ganze rechte Rand, die halt, das dürfen wir, wird man noch sagen dürfen, die ganzen Spackos. Ne? So, und deswegen kann es auch nicht mehr, selbst unter dem Frechheitsaspekt, kann es einfach nicht mehr cool sein, dass du aus Frechheits- und Punk-Attitüde dich zu den ätzendsten Leuten assoziieren lässt. Ne? Also selbst wenn du es nicht aus Vernunft machst, wenn du sagst, ey, ich habe keinen Bock mehr, ich finde das nicht cool. So, Gleichberechtigung ist ein Thema, ne? Gleiches Recht für Schwule und Transmenschen, das ist mir wichtig, deswegen achte ich jetzt einfach auf mein Thema. Selbst wenn du es nicht aus Vernunft machst, selbst für deine Witzigkeit, selbst für deine Frechheit und deine Punkigkeit in einer kleinen Saufrunde, dann noch zu sagen, ich assoziiere mich aber mit zu den Megatrotteln, so, das kann es ja auch nicht sein. Also dann bist du halt ein Spacko, so, ganz ehrlich. So, das ist nicht frech, das ist nicht punkig. So, ne, heutzutage ist es cool, wäre es punkig zu sagen, was denn? So, was hast du zu dir gesagt? Was hast du zu der Kellnerin gesagt? Du Wichser, ne, das ist jetzt punkig. So, ne, und zu sagen, nee, Alter, ist nicht. Lass sie bitte in Ruhe und spar dir diesen scheiß Spruch, Alter, sonst gibt's eine Bombe. Ne, so, das ist nicht mega spießig, sondern das kannst du auch punkig machen, so, ne, das ist halt, weißt du? So, das zu dem einen, zu dem Künstler und Kunstwerk oder Privatmensch und Kunstwerk trennen, sehe ich nicht so. Ich sehe es halt einfach so, dass jeder selber entscheiden kann, wo die Grenze ist. Ne? Also, dass, wenn ich sage, ey, okay, ich feiere den schon, das und das finde ich nicht ganz korrekt, ich bin halt ein Shaka One-Fan, so die paar Sprüche, finde ich nicht so geil. Ich finde da viel wichtiger, den das Gesamtbild zu sehen. Ne? Also das ist ja auch das, was bei dem Cancel Culture, also den negativen Part der Cancel Culture, der teilweise natürlich auch einen sehr positiven und wichtigen Teil hat, negative Teil, wo der Diskurs verloren geht, der Diskurs und der Kontext. Also dass man halt sagt, okay, du hast das Wort gesagt, dann ist jetzt aus. Ne? Es gibt mit Sicherheit Wörter und Aussagen, die einfach keinen weiteren Diskurs oder keinen Kontext, den ich nicht hinterfragen würde. Ne? Und wo ich sage einfach, okay, du hast diesen Satz gesagt, Alter, ist aus, ich rede nicht mehr mit dir. Ne? Aber das muss halt sehr drastisch sein. Und viele Sachen, wäre trotzdem wichtig, darüber zu reden. Es wäre, ne, wenn man es dann schafft und wenn es einem nicht mega auf den Sack geht und man nicht einen Hals kriegt. Aber ne, es ist immer gut zu reden, solange man die Kraft hat. So. Und das Drumherum wegfällt, dass ich sage, ey, ich maße mir aber an zu sagen, ich kann vielleicht aufgrund des Gesamtwerkes von einem Schacke einschätzen, dass der ein korrekter Typ ist. So, und wenn er mal einen Spruch bringt, den ich so selber nicht bringen würde, ne, der so ein bisschen in die Grauzone fällt, wo ich sage, so, das hätte ich mir verkniffen. Ne, so, okay, aber es geht noch nicht so weit, dass ich sage, okay, das ist ein Grund zu sagen, stopp, ne, auf gar keinen Fall, dann finde ich, ist das auch okay. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich den Künstler und das Kunstwerk trenne. So, wenn jemand schlimme Sachen sagt und ich die verwerflich finde und grauen und richtig beschissen finde, wie ein Haftbefehl oder ein Marjo oder Weißer Deivel oder ein Rin, ne, oder was Tupac gemacht hat, so, dann sage ich, nee, Alter, keine Toleranz. So, da ziehe ich an die Grenze, ist mir scheißegal, was Tupac für Alben gemacht hat. Der Typ ist ein Wichser. Ne? So, und ich gestehe schon jedem das Recht zu, dass, oder es wäre sinnvoll, dass jeder diese Grenze zieht und sagt, okay, das geht noch in meine Grauzone. Das ist ja egal, ob das Mucke ist oder ob das ein Kumpel ist. Und wenn ein Kumpel dann sagt, so, oh, die Olle, ey, die war so heiß, ich sage so, oh, ja, aber ich weiß, er ist ein korrekter Typ, Spruch feiere ich jetzt nicht so. Weißt du, also deine Grauzone kannst du ja selber definieren, egal bei der Mucke oder bei in deinem Umfeld. So, und ich gestehe es auch jedem zu, dass er sagt, da ist meine Grenze. Ne? Dann kann ich mir nur überlegen, ob ich noch Bock habe, mit dir rumzuhängen. Ja, diese Grenze zwischen Künstler und oder Privatperson und Künstler sehe ich überhaupt nicht. Da finde ich halt, also dieses punkige Ding, da sehe ich, du hast die Eingangsfrage, was ich, wie ich da die Entwicklung, ne, dass die unfassbar grauenhaft ist, also richtig beschissen ist. So, aber das hängt halt damit zusammen, dass dann halt irgendein, weiß der Deivel, wer mir jetzt dann, das hört sowieso keiner von denen, irgendein Summer Jam oder weiß der Deivel, ich bin da nicht so drinne, aber ne, dass das jetzt so einen punkigen oder so einen frechen, eine freche Attitüde dazu sagt, alles klar, jetzt sind sie alle so mega politisch korrekt, bla bla bla, jetzt sage ich erst recht, ich pack der eine Molly ins Glas und seh mal gucken, ob ich, weißt du, ne, weißt du, worauf ich hinaus will, die Grätsche ist halt, die Schere ist wie so arm und reich weiter auseinandergegangen. Du hast auf der einen Seite Leute, die sehr drauf achten und das auch cool finden und auch gut machen, nicht nur diese mega Zecken-Rapper, ne, sondern halt auch, ne, wie ein Pöbel oder so. Ich finde, der ist einfach das Paradebeispiel, wie man das cool machen kann. Der ist halt ein richtiger Atze, so, aber der sagt auch Sachen, die, ne, sagt auch Sachen, die wichtig sind zwischendrin, was Gleichberechtigung angeht, ne? Der ist für mich das Paradebeispiel, wie man das richtig cool machen kann. Ne? Und du hast dann die anderen, die dann denken so, oh, die ganzen politisch korrekten, so, jetzt hau ich mal richtig einen raus, so, jetzt mache ich mal meine Vergewaltigungsfantasien, jetzt zeige ich mal richtig hier wie ein Mann, so, ne, was auch viel, denke ich mal, aus dem Protest oder aus der Trotzreaktion heraus entsteht, aber was dadurch halt natürlich in einer Extreme passiert, die früher, also wo so ein Arschfix-Song von Sido ein Kinderlied war im Endeffekt, ne, das, was heute dann als freche, krasse, kontroverse, trotz Lyrik rüberkommt, das ist krass, das ist so krass menschenverachtend und so heftig und so ekelhaft und so schlagenswürdig, ne, das, ja, das ist schlimmer denn je, auf jeden Fall.
Auch im neuen Album Bombas von Burundi thematisierst du ja auch oftmals die unzureichende Hilfe für Menschen mit psychischen Problemen. Oftmals werden einem ja unnötig Steine in den Weg gelegt. Wenn man sich zum Beispiel irgendwie einen Therapieplatz sucht, muss man monatelang warten. Kannst du uns erzählen, woher da deine Motivation kommt, dieses Thema mehr in den Fokus zu rücken und da vielleicht so einen Diskurs zu führen, mehr in die Richtung? Also das habe ich ja durch deine Interviews auch gehört, dass das irgendwie auch irgendwie aus deiner Vergangenheit herkommt. Also du musst ja jetzt auch nicht so krass auf dich eingehen, aber einfach vielleicht, worauf du da, also was dir da besonders am Herzen liegt, was sich da ändern muss.
Also dieser End-Rant bei Menschenfresser-Menschen war ja eher mehr so ein Zusatz, das war ja nicht das Hauptthema. Das Hauptthema von dem Song war ja im Endeffekt dieses Anprangern von so stigmatisierten Feindbildern. Ne, dass man da immer sagt, so das ist so und der ist das Schwein und der ist korrekt und der ist normal und der ist schlimm und so, ne, dass mich das gestört hat, so, weil das halt nicht stimmt. So, keiner ist, ne, kein Mensch kommt schlecht auf die Welt und diese Stigmatisierung hilft halt einfach auch nicht. Ne, also das nützt niemand. Wir können jetzt losgehen und alle Nazis auf eine Insel sperren. So, ne, dann würden die halt eh nachwachsen. So, ne, also abgesehen davon, dass das genauso diskriminierend ist. Ne, und es nützt nichts, einzelne Sachen halt auszurotten oder jetzt, ne, so, das ist so ähnlich wie bei dem, was ich vorher sagte mit dem Cancel Culture. So, dass man muss halt ein bisschen die Hintergründe sehen, so, ne? Das kann halt manchmal nicht in der akuten Situation, gerade bei Betroffenen kann man das nicht erwarten, das ist ganz klar. Ne? Ich kann keinem, der Opfer häuslicher Gewalt geworden ist, zu sagen, ey, lass doch mal bitte angucken, warum dein Mann so schlimm geworden ist und bla bla bla. Das ist schon ganz klar, dass das nicht passieren kann, aber für alle, alles draußen rum und wenn man mal drei Schritte raus macht, für andere Instanzen, ne? So wie Jugendarbeit, Psychiatrie, Psychotherapie und so, ne, also wo, wenn man es doch ein bisschen globaler sehen will, dann ja, bringt das nicht so viel, beziehungsweise muss man dann halt einfach gucken, wo kann man da vorbeugen und dann ist natürlich all das, was ich aufgezählt habe, auch so ein, es ist eine Gesamterziehung, es ist eine gesamtgesellschaftliche Erziehung. Ja, ich kann das nicht alles vernachlässigen und dann erwarten, dass das alles läuft und dann auch nur einzelne Leute anprangern, ne? Ich kann da nicht irgendwelche, quasi, die ja im Endeffekt auch nur Opfer sind auf ihre Art, ne, und dann das bringt nicht so viel, ne, wenn ich trotzdem sage, ey, wir haben eine gesellschaftliche Erziehung, ne, oder beziehungsweise eine gesellschaftliche Vernachlässigung, ne, das, was ich da angesprochen habe, sind ja Sachen, wo meist schon ein bisschen, wo schon Schaden stattgefunden hat, oder das habe ich im Song ja auch gesagt, ne, du hast nicht 30 Jahre neben ihm im Keller gesessen und weißt nicht, wie sich das anfühlt, also kannst du auch nicht beurteilen, warum er jetzt so handelt, ne, aber diese 30 Jahre im Keller alleine, haben ja auch stattgefunden, da ist ja schon eine Vernachlässigung entstanden und da, klar, kann ich alles durch den Staat oder sonst irgendwas, aber man weiß ja, wie eine Sozialstruktur funktioniert. Ich kann Sachen fördern und ich kann Sachen vernachlässigen. Wenn ich alles in die scheiß Wirtschaft stecke, dann ist ganz klar, dass auf der sozialen Ebene sehr viel auf der Strecke bleiben wird. Und dann, das sind jetzt die Folgen, das ist genau wie mit dem Klimading. Ne, ich kann nicht, das ist ein globales Ding, ich kann nicht einfach nur sagen, okay, ich mache jetzt das nicht und dann wird alles gut. Ne, das muss ein Gesamtprozess sein und das, ja, ist da halt angesprochen und egal, ob das jetzt die Förderung von Therapieplätzen ist, ob das die Förderung von Jugendhäusern ist, ob das generell auch ein gesellschaftliches Bild ist, wie Krankheiten wahrgenommen werden, ne, das wandelt sich ja zum Glück langsam, aber sehr langsam, ne, das fließt alles zusammen und das ist das Ergebnis davon, genau wie bei dem Klimading.
Wo würdest du denn eigentlich den Platz im Deutschrap oder generell im Rap für Unsicherheit und Schwäche sehen oder generell für die, ja, das Schwäche zeigen? Das ist ja irgendwie nie so wirklich präsent, aber ich finde irgendwie bei dir in der Musik kommt das immer ganz gut raus, so dieses, ja, man kann auch einfach Schwäche zeigen, so man muss nicht dieser starke Testo-Typ sein, so, sondern man hat einfach auch seine Probleme so und muss damit leben im Kapitalismus, sage ich jetzt mal, oder generell. Wo ist denn eigentlich der Platz dafür im Deutschrap?
Ach, das sehe ich gar nicht so pessimistisch. Also das wird eigentlich oft gesagt, aber da würde ich sagen, jetzt so die Entwicklung der letzten 5 Jahre, vielleicht 10 Jahre, das findet, also selbst ein Hafti schreibt ja über seinen Vater, ne, und den Verlust, so, und wo dann jeder sagt, wow, er hat einmal Depression gesagt auf seinem Album, korrekt, so, das ist voll der emotionale Fall, ist sein persönlichstes Album, Alter, wo ich so einen mega Anfall kriege die ganze Zeit, ne, also ja, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber das sehe ich gar nicht mehr so dramatisch, ne? Also du hast einfach, das ist ja auch ein bisschen Bubble-bezogen, ne? Klar, wenn du aus dem Straßenrap und Ticker-Bereich kommst, so, dann ist es natürlich sehr schwer zu sagen, dass ich mal geweint habe. Aber bei der, wenn jetzt, also keine Ahnung, Fettoni, Yuzu Yu, Presi, Antilopen, bla bla bla, also all das, da ist das überhaupt kein Problem. So, und da wird es auch schon lang, wird das schon lange gemacht und es wird sogar schon teilweise zu viel gemacht. Beziehungsweise, das ist schon, ja, es ist schon vollkommen etabliert zu sagen, ich bin ein Otto und ich bin ein Loser und ich bin emotional und bin traurig und es ist ja gerade mit dieser ganzen Emo-Welle ist das ja schon eigentlich auf den Peak geritten, so, ne? Ja, wie gesagt, ich finde, das hat schon gut Platz und das, ne, ich finde auch so langsam, dass das halt auch nicht so ein Schlagwortspiel sein muss. Bloß weil jeder jetzt einmal in seinem Text sagt Depression, finde ich auch schon schwierig, muss ich sagen, weil Depression ist eine Krankheit. Wenn ich mal ein bisschen down bin oder auch wenn ich ein bisschen mehr down bin, dann ist das keine Depression. Ne, Depression ist eine diagnostizierte Krankheit und es ist ein bisschen inflationär, das zu benutzen. Ich bin zum Glück nicht betroffen, kenne aber genug und das habe so das Gefühl, das wird jetzt eigentlich schon wieder so eine Gegenwelle, dass man jetzt so, yeah, Emotionen, jetzt zeigt man doch Schwäche und ne, dieses ganze Emo-Ding, ne, da soll sich jetzt keiner falsch angesprochen fühlen, aber ich finde, wenn man solche Wörter in den Mund nimmt, dann sollte das schon berechtigt sein so und wie gesagt, ich habe so das Gefühl, dass das hat genug Platz. Ne? Ich habe jetzt gerade, wie gesagt, so ein Interview mit Duso, ich weiß nicht, wie man den ausspricht genau, gesehen, so, wo man sagt, ja, okay, ist krass, auch sowas so Selbstmordgedanken und so, was vollkommen wertig stattfindet und was ja auch gut ist, so, ne, wo man das Gefühl hat, okay, hier, das stimmt auch und das findet wertig statt und hat seinen richtigen Platz so und ja. Genau, aber in anderer Instanz wird es mir dann fast schon zu beiläufig irgendwie gesagt. Also ich nehme, glaube nicht, dass Haft die Depression hat, ganz ehrlich. Also ich wünsche es ihm auch nicht.
Wie ist denn das eigentlich? Machst du deine Beats zum Teil größtenteils selber oder wie bekommst du die? Auch bei deinem neuen Album jetzt zum Beispiel?
Ich habe, glaube ich, nur einen Beat selber gemacht, so, aber das war auch unfassbar frech zu sagen, weil es war einfach nur ein Loop, den ich irgendwie geklaut habe von Juli. Also von der deutschen Band, da habe ich einfach nur geloopt und mich als Producer darunter gesetzt, weil ich einfach mal aus Witzigkeit oder ein bisschen Ego einfach mich mal in die Credits schreiben wollte. Nee, habe ich überhaupt kein Händchen für, kann ich irgendwie nicht. Habe ich zwar schon versucht, immer mal wieder, kriege ich noch nicht hin, bin ich zu unruhig für oder ist, ja. Nö, ich habe ja so Menschen, mit denen ich das schon gemacht habe, also so alte Homies. Und dann sind immer welche dazugekommen. Ne, jetzt war der Kontakt mit Kenji von Zugezogen Maskulin, der da viele Beats gemacht hat. Und klar, ich habe dann immer mal angefragt. Ne, also das sollte ja eigentlich auch ein reines Kenji-Album werden. Ne, weil ich einfach auch immer noch diese, ich sag jetzt immer Kiffer, aber diese Space-Beats halt mega feier, die einfach so voll verblubbert und träumerisch und so, das mag ich halt mega gerne so und vielleicht mache ich noch mal ein komplettes Autotune-Album, einfach nur deswegen. Also ich höre auch noch voll gerne so Mucke, so ich kiffe ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr, aber kann das immer noch genauso hören und feiere das voll und höre das ja im Auto viel und ja, dann ansonsten immer so jemand, den man kennenlernt, ein anderer Dude hier, der Polybius, ist so ein Metal-Typ, von dem habe ich jetzt wieder auch ganz viele neue Sachen bekommen. Der ist so durch so eine Facebook-Gruppe, haben wir den kennengelernt und direkt mega gefeiert. Und ja, das ist alles mehr so halb Zufall, Anfragen, mutig sein, mal fragen. Ne? Und dann klappt auch viel nicht und dann doch und dann entsteht auch eine ganze Menge. Jetzt habe ich von Mauli ein paar Beats bekommen, was ich auch mega feiere. So. Da habe ich auch richtig Bock drauf und
Die ganzen Samples, die du aber in deinen Songs hast, sind ja zum Teil irgendwie aus Filmen oder Serien, glaube ich. Manchmal wirklich großartige Sachen dabei. Aber die suchst du schon selber raus? Oder ist es dann auch Teil des Beat-Producers quasi, der das macht? Oder schickst du denen das und sagst, ja, kannst du das irgendwie mit rein verarbeiten irgendwie? Oder wie läuft das?
Nee, das ist alles meins. Ja, das ist alles meins. Das ist mir auch ganz wichtig. Nee, also klar, das sind Sachen, die mir ganz am Herzen liegen. Nee, entweder packe ich die selber. Also ich kriege ja dann meist auch so Recording. Kriege ja dann meist schon, also wenn der Song dann so ein bisschen in die Endphase geht, kriege ich dann ja meist immer auch schon so gesetzten Beat. Also wo dann schon klar ist, okay, 12er Part, 4er frei für Bridge und bla bla bla. Also ich kriege schon so die Grundstruktur, die gleich bleibt. Und da setze ich dann auch automatisch schon die Samples selber drauf und schicke die dann halt einfach komplett mit, wenn das dann fertig ist. Oder ich sage denen halt noch, pass auf, ey, ich habe hier ein Sample, der geht irgendwie eine Minute, der muss aber da auf jeden Fall in die Mitte und dann muss jetzt halt einfach noch ein Break vor die Hook, weil das da rein muss und so, ne, dann, das ist so in der Endphase, wo das dann so ausgeschmückt wird und ja, die Samples habe ich sowieso immer schon alle hier und
du hast ja extrem viel produziert in den letzten Jahren, so ich glaube 3 Alben allein in den letzten paar Jahren, die ich also auch alle gehört habe. Auf dem letzten Album war jetzt zum Beispiel kein Feature-Song drauf, aber du hast ja schon mit vielen KünstlerInnen zusammengearbeitet, zum Beispiel mit Gossen Boss, den ich auch sehr feiere, der kommt ja hier aus Dresden auch in der Nähe, oder mit meinem persönlichen, wie ich schon eben gesagt habe, God of Rap President aus Wuppertal. Ja, der Song Card Depression, der war bei mir damals lange Zeit Dauerschleife, der hat mich tagelang begleitet. Dürfen wir uns bald wieder auf solche Collabo-Songs freuen, vielleicht sogar wieder mit Presi oder wie läuft das? Hast du da, wird da in Zukunft nochmal was kommen? Neue Features?
Kommt einfach drauf an. Also jetzt für das Ding war einfach, also ich hatte, früher war eigentlich mal so die Taktum, dass ich immer gesagt habe, ich mache immer ein Feature-Gast pro Album. Das war so bei den ersten, weiß ich gar nicht, 3-4 Alben so und weil ich das immer cool fand und dann wurden es irgendwann mal mehr. Also zum einen finde ich, dass ich mir viele Feature-Träume schon erfüllt habe, ne, sowas wie Grimm oder PTK, ne, und Kolja, Panikpanzer, ne, und Presi auch. Presi war ja dann schon, gehört ja schon eher so zum Freundeskreis. Und jetzt das Album war halt einfach mehr so, ne, so ein bisschen Corona-bedingt, dass ich da so mehr in der Stimmung war, einfach, ich mache das jetzt einfach. Das war so aus meinem Sinn gar nicht so das große Gefühl, so, boah, ich mache jetzt ein neues Album, yeah, und jetzt krass und cool, dann habe ich wieder ein geiles und so, ne, weißt du, also es hat halt nicht so ein Glow gehabt, sondern es war einfach so, okay, ich mache jetzt einfach Mucke so und ich mache das jetzt so und dann wird das so ein schönes, kleines, so ein Kleinod, ne, und das wird schön und deswegen ist auch wieder ein bisschen düsterer geworden und es war so richtig cool und da hat es einfach jetzt nicht gepasst und war nicht so, ne, und zum anderen war es halt so, dass ich die Feature halt meistens ich angefragt habe und ich tue mich da auch mal ein bisschen schwer mit, jetzt auch so das Gefühl habe, ich will auch nicht meinen Leuten hinterherrennen, also in Anführungsstrichen hinterherrennen, ne, also so, das steht ja noch, also Rockstar steht noch aus, dass wir was gemeinsam machen. Es stehen noch so ein paar Leute im Raum, ne, wo auch schon die schon gesagt haben, dass sie Bock drauf haben. Ich hatte jetzt irgendwie das Gefühl, einfach das irgendwie alleine machen zu wollen, weil das ja doch auch meist immer so eine Kollabo-Arbeit ist, ne. Es ist immer, man hängt nicht zusammen rum und macht den Song zusammen, ne. Klar, mal mehr oder weniger arbeitet man den wirklich aus und ne, gerade mit Tobi, also mit Panikpanzer war das richtig cool, so, dass man dann auch gemeinsam geguckt hat und ne, und er hat dann was geschrieben, hat gesagt, boah, das ist mega krass persönlich, ich weiß nicht, was cool ist, ich überarbeite das nochmal, dann habe ich ihm meine Sachen gezeigt und dann hat man es so zusammen aufgebaut, ne, manchmal war es einfach nur, dass man einen 16er bekommen hat und ja, cool, habe mich dann trotzdem gefreut, ne, und es hat aber jetzt einfach nicht in die Stimmung reingepasst und ich glaube so, das ist so abhängig von meiner Stimmung, wenn ich dann mehr auf dem Einzelgänger-Modus bin, dann wahrscheinlich eher nicht, wenn ich wieder ein bisschen open-mindeter bin oder mehr so ein bisschen Bock habe, so ein bisschen zu socializen, so, oder auch Leute zu fragen, momentan bin ich da so ein bisschen, nicht trotzig, aber so ein bisschen, ja, mehr auf der Loner-Richtung, so, ne, also wenn, ich glaube, der Einzige, der mich wirklich mal gefragt hat nach einem Feature, war Kaiser und Bastard hat, glaube ich, auch mal, oder nee, da habe ich gefragt. Weiß nicht, also weißt du, was ich meine, so ein bisschen so. Das ist alles cool, ne, und man kennt die Leute so und alles gut und so, aber ich habe irgendwie, bin es auch so ein bisschen müßig, immer zu fragen. So, und wenn sich jetzt nichts ergibt, das, ne, so, dann hängt das davon ab, ob ich dann Bock habe zu fragen.
Menschenfresser Menschen war nämlich das so mein Lieblingslied eigentlich so aus dem Album und ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, also ich habe mich da so persönlich auch angegriffen gefühlt, weil ich halt auch irgendwie jemand bin, der immer Menschen so recht schnell in so schwarz und weiß einteilt, aber also vor allem halt Nazis immer sehr hasse und so und manchmal auch, da geht das auch so ins Misanthropische rein und war das eigentlich bei dir auch irgendwie so eine Art Statement gegen Misanthropie oder generell nur über diese einfachen Feindbilder? Oder hast du generell was gegen misanthropisch denkende Menschen? Aber gut, dann wärst du nicht mit Presi befreundet, oder?
Nee, also das ist ja auch vielen, also ich schreibe ja auch viel, um mich selbst anzuprangern oder um meinen eigenen Entwicklungsprozess da festzustellen. Ich habe ja auch geschrieben, ich komme vom Boxen wollen und noch ehrlich Hass auf die Menschen. Und das habe ich auch immer wieder. Und ich habe auch immer wieder Verzweiflung und ne, ich verstehe das schon. Und ich, wie gesagt, ich gestehe jedem seine Entwicklungsphase zu. Solange es dann eine Entwicklungsphase ist. Aber wenn jemand seit 30 Jahren in seinem Antifa-Keller sitzt und einfach nur sagt, alles scheiße, bla, dann sage ich, Alter, ich kann mit dir nichts anfangen. Sorry, du bist nicht, ich will weder mit dir diskutieren, ne, genauso wie halt auch irgendein mega festgefahrener, rechtsoffener Bütchenbesitzer. Ich will jetzt absichtlich nicht im Osten sagen, weil dieses Osten-Rechts-Bashing ich auch zum Kotzen finde. Ne, als ob das so ein Ostproblem wäre. Ja, und außerdem kann ich ja auch nicht sagen, ey, ich habe hier trotzdem ein Land, was einfach so und so viele Jahre in einem Kaspar-Hauser-System gelebt hat und ich kann dem, ne, klar, die Mauer ist schon länger auf, ne, trotzdem brauchen manche Sachen, die werden auch von Generation zu Generation weitergetragen und ich kann auch Leuten nicht eins zu eins, ich will hier auf keinen Fall Ossis irgendwie zu Opfern machen, so. Ich finde aber, der Blick ist verdammt überheblich da teilweise oder wie da diskutiert wird, das ist sehr unsachlich, ne, und das ist im Endeffekt auch das, was ich in dem Song ja auch sage, ne, also wie kannst du dir das anmaßen, das zu beurteilen, wie jemand anders zu seiner Meinung gekommen ist, ne, und ich verstehe diesen Menschenhass komplett und den habe ich auch immer noch genauso, ne, und ich habe mir den auch nicht absichtlich abtrainiert, weil ich gesagt habe, ich will jetzt was Gutes machen, ich will jetzt besser sein, sondern ich habe es einfach gelernt, ich habe durch, ne, was du angehst, durch Therapie, durch Klinik, ne, habe ich einfach sehr viel auch hinter die Medaille geguckt, so, oder beziehungsweise auf die andere Seite der Medaille. Ich habe sehr viel von mir selber auch reflektiert, wo auch selber ich Täter war und vielleicht sogar teilweise noch bin oder, ne, also wo man einfach Strukturen erkennt, ne, wenn man dann merkt, okay, das passiert, die Oma macht das mit der Mutter und die Mutter macht das mit dem Sohn, ne, und das passiert dann und dann irgendwann ist diese Schuldfrage für den Moment ist die Schuldfrage nicht relevant, weil in dem Moment macht man gerade Ursachenforschung. So, und da geht's gerade nicht um die Schuld. Die Schuld ist auch wichtig und die Schuld kann für einen anderen Bereich auch wichtig sein, aber ne, wie gesagt, wenn man die Sachen aufdröseln will, dann ist oftmal auch ein Verständnis. Wie kommt das dazu? Wie kommt das zu der häuslichen Gewalt? So, um das, ja, geht's.